Willkommen zu Mordhoch 2, ein Podcast über wahre Verbrechen. Ich bin Nadine Darashar.
Und ich bin Sarah Wedler. In unserem Podcast besprechen wir Fälle, die uns aus bestimmten Gründen nicht mehr aus dem Kopf gehen. Dabei spielt es für uns keine Rolle, ob ein Fall extrem bekannt oder unbekannt, ob er geklärt oder ungeklärt ist. Wir behandeln sowohl Mord- als auch Vermisstenfälle, die auf der ganzen Welt stattgefunden haben.
Denkt bitte daran, dass es sich dabei um einen realen Fall handelt. Wenn ihr also später über das Verbrechen diskutiert oder uns Kommentare hinterlasst, seid bitte respektvoll, auch zueinander. Da wir Themen behandeln, die einigen von euch sehr nahe gehen könnten, findet ihr eventuelle Triggerwarnungen in der Folgenbeschreibung.
Nadine.
Hallo.
Wir reden heute über dein
Nein.
doch absolutes Lieblingsthema, Aliens.
Nein. Ich habe das absolute Alien-Trauma. Wirklich. Also, als ich ein Kind war, das war so ein Lieblingsthema von meinem Vater. Und der hat das auch gerne mal abends rausgekramt oder nachts oder so. Und ich bin so schwer Alien-traumatisiert. Also, was ich nicht schon alles gedacht habe, was Aliens mit mir anstellen könnten und was ich da nicht alles schon geträumt habe und alleine das Wort, ne? Deswegen sitze ich hier heute auch mit Nervennahrung. Ich habe jetzt heute einen Muffin dabei.
Der ist auch nicht grün und auch nicht grau. Der hat also gar nichts.
Hör auf, also ich sag, wenn du das jetzt von diesen drei langen Fingern erzählst, ne?
Nein, ich weiß ja, wie schlimm du die findest. Die habe ich extra ausgespart.
Ja, aber die habe ich automatisch im Kopf schon. Das geht, nee.
Es wird in dieser Folge nicht um lange Finger gehen. Das kann ich schon mal versprechen.
Ja, schön.
Aber es geht leider um einen Fall, der, so denken zumindest viele, auf das Konto von Aliens geht.
Boah, ich hoffe so sehr, dass wir den widerlegen können. Also ich weiß, dass die meisten von euch da draußen das gut finden, wenn wir kritisch an die Mystery-Folgen rangehen. Einige von euch haben aber auch gesagt so, ja, widerlegt das doch nicht gleich. Aber das haben wir nicht in der Hand. Also wenn wir der Meinung sind, das ist Quatsch und nicht so mysteriös, dann sagen wir das auch. Also wir versuchen jetzt nicht hier irgendwelche Mysterien aufrechtzuerhalten, damit wir uns jetzt alle schön gruseln können. Und ja, wenn wir eben an irgendeinem Fall denken, das ist mysteriös, dann lassen wir das auch so stehen. Aber ja, ich hoffe, dass die meisten von euch einfach zu schätzen wissen, dass das authentisch ist.
Ja, also ich bin da ganz bei dir und ich bin auch, was diese ganzen Mystery-Sachen angeht, immer super skeptisch, auch wenn ich an sowas glaube.
Ich glaube auch, generell glaube ich auch total an sowas. Ich glaube, dass generell alles irgendwie möglich ist und ich glaube, jeder hat auch schon mal irgendwas erlebt, was er nicht zu 100% zuordnen und erklären kann.
Auf jeden Fall, ja.
Und deswegen machen wir diese Folgen ja auch, aber bisher alles, was in den Folgen vorkam, fand ich zumindest noch auf irgendeine Art erklärbar.
Aber ich muss dir sagen, für den Fall heute habe ich keine komplett logische irdische Lösung gefunden.
Ja, toll.
Und deswegen bin ich total gespannt, wie das bei dir ist, weil vielleicht sagst du auch gleich ja so und so und so und
so. Ich sag irgendwas auf jeden Fall. Also ich werde auf jeden Fall irgendwas sagen, um heute Nacht gut schlafen zu können.
Ja, dann denk mal ordentlich mit. Vielleicht findest du ja, vielleicht löst du den Fall. Ja, er ist nämlich ungelöst. Und für diesen Fall, da reisen wir jetzt in einen Ort, der uns von unseren Hörerinnen und Hörern auch schon mal in den Kommentaren geschrieben worden ist, nämlich, ich spreche es jetzt erstmal so aus, wie man es schreibt, Todmorden in England. Es tut mir leid, der Ort heißt so. Der heißt tatsächlich einfach Todmorden. Also wenn wo was Mysteriöses passiert, dann ja wohl da.
Und wie spricht man das wirklich aus?
Ja, je nach Dialekt entweder Todmorden oder Todmorden. Aber also dann ist das Mysterium auch gleich weg, aber geschrieben wird's Todmorden und ich finde das irgendwie süß.
Na, süß!
Ja, weiß ich nicht. Irgendwie.
Das hört sich so, ich werde den Tod morden.
Ja, genau.
Deswegen.
Ja, ich verstehe schon. Ist es das, genau. Ja, aber wie der Name des Ortes schon vermuten lässt, ihr habt ja jetzt bereits mitbekommen, dass das hier heute eine Mystery-Folge von Mordhoch 2 ist. Aber auch die True Crime-Fans unter euch werden nicht enttäuscht sein, denn es geht in dieser Folge auch um einen ziemlich mysteriösen Todesfall. Und für diesen Todesfall, Nadine, reisen wir jetzt in dein absolutes Lieblingsjahrzehnt. Die 80er.
Ach ja. Und die Leute da draußen meinen, ich würde kein Blumenkohl mögen.
Du
ich liebe Blumenkohl.
Blumenkohl.
Ich hasse die 80er.
Merkt euch das fürs nächste Quiz.
Eine kurze Werbeempfehlung von uns für euch.
Ekaterina Georgescu wurde am 24. August 1971 geboren. Sie schloss ein juristisches Studium ab und begann in einer Anwaltskanzlei zu arbeiten. Am 13. Juli 2003 machte sie ihr Glück perfekt, indem sie den 31-jährigen Claudio Burka heiratete. Die beiden bekamen einen Sohn, doch lange sollte das Glück nicht anhalten. In der Ehe begann es zu kriseln und Claudio und Ekaterina haben über eine Trennung nachgedacht. Dem Sohn zuliebe sind sie jedoch zusammengeblieben. Doch irgendwann wollte Ekaterina plötzlich die Scheidung. Ein fataler Entschluss, der sie eventuell das Leben kostete? Fest steht nur, irgendwas muss zwischen August und September 2006 vorgefallen sein. Denn zu diesem Zeitpunkt verschwand die junge Mutter plötzlich spurlos.
Und hiermit möchten wir euch unseren heutigen Werbepartner Detective Dogs vorstellen. Wir werden immer mal wieder gefragt, was wir so in unserer Freizeit machen, wenn wir nicht gerade für True-Crime-Fälle recherchieren oder Krimis schreiben. Und ganz ehrlich, die Antwort wird euch wahrscheinlich ein bisschen enttäuschen, denn wir machen Krimispiele. Ja, richtig gehört. Ob alleine, nur wir zwei zusammen oder in einer größeren Gruppe, wir lieben einfach Spieleabende, an denen man rätseln und gleichzeitig richtig viel Spaß haben kann.
Und genau aus diesem Grund waren wir wirklich begeistert, als wir die neuen Crime-Spiele von Detective Dogs entdeckt haben. Wir haben uns sofort auf den Fall von Ekaterina Georgescu gestürzt, da dieser von einem wahren Verbrechen inspiriert worden ist. Und wir waren absolut begeistert, vor allem von dem, was die Akte über Ekaterina enthalten hat. Neben allerlei Papieren gab es Fotos, eine Geldbörse, einen USB-Stick und sogar eine Duftprobe. Ihr merkt es schon, bei Detective Dogs bekommt ihr liebevoll gestaltete Fallakten für eine authentische Ermittlungsatmosphäre. Die Beweise helfen euch dabei, den Fall Schritt für Schritt aufzuklären.
Der Mord in Rumänien ist aber natürlich nicht der einzige Fall, den ihr bei Detective Dogs nachspielen könnt. Es gibt auch noch viele andere spannende Fälle, wie der Mord auf Sylt, bei dem die einflussreiche Karin Faber tot aufgefunden wurde, oder der Raub in Berlin, bei dem ihr einem skrupellosen Einbrecher das Handwerk legen müsst. Jeder Fall ist anders, aber alle sind mit so vielen Details und Wendungen gespickt, dass es nie langweilig wird. Und ihr müsst auch nicht unbedingt True-Crime-Fans sein, um mit Detective Dogs einen schönen Abend zu haben. Die Spiele eignen sich für alle, die gerne rätseln oder einfach Spaß an einem gemütlichen, gemeinsamen Event haben.
Für alle, die genau wie wir jetzt auch Lust bekommen haben, in die Welt der Kriminalermittlungen einzutauchen oder einfach ein spannendes Geschenk für Ostern suchen, wir haben einen exklusiven Rabattcode für euch. Wenn ihr euch eines der Detective Dogs-Spiele bestellt, bekommt ihr mit Mord20, Mord groß geschrieben, einen 20%igen Rabatt auf eure Bestellung. Klickt unbedingt auf den Link in den Shownotes.
Die Spiele sind übrigens perfekt, um die Zeit von Dienstag bis Dienstag, also zwischen zwei Mord hoch zwei Folgen, zu überbrücken. Also, wenn ihr genauso crime-verrückt seid wie wir, dann schaut euch die Spiele an und werdet selbst zum Ermittler. Viel Spaß dabei!
Viel Spaß!
Jetzt geht's weiter mit dem Fall.
Ja, und England in den 80ern, das ist jetzt ein Land, was sich in einem ziemlich großen Wandel befindet. Zwischen Nostalgie und Aufbruch, zwischen düsteren Zechenstädten und schillernden Neonlichtern. Die Straßen hallen wieder von den Klängen der New Wave Bands, während in den Clubs zu Synthesizer-Melodien getanzt wird. Margaret Thatchers Politik spaltet das Land, Arbeitskämpfe erschüttern die Industrien und dennoch blüht eine rebellische Jugendkultur auf. Punks mit leuchtend bunten Haaren provozieren auf den Straßen Londons, während in Manchester der Sound von The Smiths und Joy Division eine ganze Generation prägt. Deine Lieblingsbands, Nadine?
Ja, doch. Höre ich nur?
Es ist eine Ära der Extreme. Laut, wild, widersprüchlich und für alle, die dabei waren, sicherlich unvergesslich. Todd Madden ist in dieser Zeit ein kleiner, rauer Ort im Calder Valley, wo Nebelschwaden über den grünen Hügeln hängen und die alten Steinbauten Geschichten aus längst vergangenen Zeiten erzählen. Einst ein blühendes Zentrum der Textilindustrie, spürt man jetzt den Niedergang. Stillgelegte Mühlen ragen wie stumme Zeugen des Wandels über die Dächer der Wohnhäuser hinaus. Die Arbeiterkneipen sind voller Männer mit schwierigen Händen, die bei einem Pint über Politik und harte Zeiten sprechen. Und Nadine, ich habe hier auch mal ein Foto von Todd Madden. Beschreib mir das Städtchen doch mal.
Ja, sieht aus wie Sprockhövel, was in einem Tal liegt.
Sieht alles aus wie Sprockhövel.
Alles sieht immer aus wie Sprockhövel.
Ihr müsst wissen, das ist so ein Running Gag zwischen uns. Wir haben überall schon in Afrika, in Südamerika, überall, wo wir waren,
Sprockhövel entdeckt.
Du denkst immer, du kommst an exotische Orte und das sieht da einfach mega anders aus.
Ist aber nicht so. Ja, also es sieht auf jeden Fall idyllisch aus. Man sieht grün, man sieht Felder. Ich sehe Sprockhövel. Man sieht eine kleine Kirche, ein paar Häuser. Ja, es ist jetzt irgendwie nichts Besonderes. Sieht nett aus, so. Ja.
Aber finden Sie nicht die Landschaft da drumherum schon sehr schön? Ich finde die schon sehr
schön. Nee, finde ich nicht. Also klar, da ist ein paar Bäume und da so ein paar Hügel. Das sieht aber halt auch wirklich ein bisschen ruhrgebietsmäßig aus, weil da ist dann doch so braune Matsche-Landschaft und ja, ist schon okay. Ist schon ganz nett, aber ich habe schon wirklich schönere Orte gesehen.
So wie hier, schon okay, aber ich habe schon schönere Orte gesehen.
Ja, genau.
Ja, es ist halt auch ein Bergbaugebiet, ne? Das ist dann wahrscheinlich auch so ähnlich wie bei uns
einfach. Ja, das sieht halt einfach genauso aus.
Ja, aber trotz der sprucköfelartigen Landschaft und der rauen Zeiten herrscht in Todd Madden eine besondere Gemeinschaft. Eine Mischung aus Sturheit und Zusammenhalt. Man kennt sich, man hilft sich, man trotz der Arbeitslosigkeit mit Galgenhumor. Das ist auch bitter nötig, denn nach der Textilindustrie ist in und um Todd Madden jetzt auch der Bergbau im Niedergang. Die Zechenarbeiter bestreiten noch ihre harte Arbeit unter der Erde, doch sie wissen, dass ihre Tage gezählt sind. Die Streiks und Schließungen spalten Familien, bringen Wut und Trauer, denn mit den Minen stirbt nicht nur ein Beruf, sondern ein ganzes Stück Identität. Im Juni 1980 fegt eine der ungemütlichsten Schlechtwetterperioden überhaupt über Europa und auch über die britischen Inseln. Es ist kühl und regnerisch. Der Himmel ist nur selten wolkenlos und blau. In dieser ungemütlichen Atmosphäre verabschiedet sich nun der 56-jährige Sigmund Adamski im nahen Tingley von seiner Frau Lottie, um Kartoffeln zu kaufen. Geboren in Polen zog es Adamski 1960 nach England, wo er seit vielen Jahren im Kohlebergbau arbeitet. Adamski ist ein bodenständiger, freundlicher Mann, der in seiner Nachbarschaft geschätzt wird. In letzter Zeit kümmert er sich viel um seine Frau, die gesundheitliche Probleme hat und im Rollstuhl sitzt. Doch trotz der Herausforderungen wirkt er nicht unglücklich. Und es gibt zunächst keine Hinweise darauf, dass er größere Probleme mit jemandem hat. Niemand ahnt, dass sein alltäglicher Gang zum Einkaufen an diesem Junitag sein letzter sein wird. Es ist 3:30 am Nachmittag, als Sigmund loszieht. Er begegnet noch ein paar Nachbarn, die er freundlich grüßt, bevor er sich auf den Weg zu den nahen Geschäften des kleinen Örtchens Tingley macht. Für Sigmund und seine Familie steht in den kommenden Tagen ein freudiges Ereignis an. Seine Patentochter wird heiraten. An welchem Tag genau, da widersprechen sich leider die Quellen. Sigmund dürfte aber so oder so bester Laune sein. Lottie rechnet jetzt vermutlich damit, dass ihr Mann nicht lange brauchen wird. Aber sie wartet vergeblich, denn Sigmund kommt an diesem Tag nicht vom Kartoffelkaufen zurück. Und auch nicht am nächsten. Lottie wird nun nervös und meldet ihn als vermisst, da es überhaupt nicht zu Sigmund passt, einfach zu verschwinden. Was dann passiert, ist schon irgendwie auffällig. Denn sofort beginnen Suchaktionen in Tingley und Umgebung. Auffällig finde ich das wegen der üblichen Argumentation der Polizei, dass erwachsene Menschen ja gehen können, wohin sie wollen, und dass da eben selten direkt von einem Verbrechen ausgegangen wird.
Ja, aber also ich habe das Gefühl, also das ist jetzt wahrscheinlich wieder, als würde es einen Aufschrei geben und so weiter, aber ich habe das Gefühl, dass dieses direkte Suchen nach Personen häufiger bei Männern stattfindet als bei Frauen und dass man bei Frauen öfter mal sagt, die ist durchgeknallt, die hat sich umgebracht oder die ist durchgeknallt, von ihrem Leben überfordert gewesen und wollte einen neuen Start beginnen. Weil das hatten wir jetzt schon recht häufig, dass wir gesagt haben, oh, wir wundern uns, dass die Suchmaßnahmen sofort eingeleitet wurden und das ist dann immer bei einem Mann.
Jupp, unterschreibe ich dir einfach kommentarlos genauso.
Das ist mir doch schon ein bisschen häufiger aufgefallen.
Ja, ist mir auch aufgefallen. Ja, und in Sigmunds Fall ist es jetzt eben so, dass ein Verbrechen vom ersten Moment an nicht ausgeschlossen wird und es wird eben nach ihm gesucht. Jedoch ohne Erfolg. Aber dann, am 11. Juni, also 5 Tage nach seinem Verschwinden, nimmt der Fall eine Wendung, die mehr als seltsam ist und die Sigmund Adamski bekannt gemacht hat. Denn so unauffällig sein Leben war, so auffällig ist nun sein Tod. Oder besser gesagt, die Auffindesituation seiner Leiche. Und hier kommt nun Todd Madden ins Spiel. Das anfangs erwähnte Städtchen, das sich etwa 30 Kilometer von Tingley entfernt befindet. Und dort gibt es ein Kohlelager namens Tomlins Coal Yard. Tomlins Coal Yard liegt bei den Bahngleisen am Rande von Todd Madden, umgeben von staubigen, teils verfallenen Fabrikgebäuden und wenig frequentierten Wegen, die in die weite, hügelige Landschaft von Yorkshire führen. Der Boden ist mit Schutt und Kohlenstaub bedeckt. Und das merkt ihr euch bitte mal. Und du merkst dir das bitte auch.
Noch ist es nicht gruselig, ich merke mir jetzt noch alles, ich höre auch noch zu. Helllichter Tag, Juli hast du gesagt?
Juni. Ne?
Juni?
Mhm.
Okay, Juni ist alles super, ist nichts gruselig dran. Nacht im November wäre nochmal was ganz anderes, bisher kann ich dir noch sehr gut folgen.
Sehr gut. Inmitten dieses trostlosen Anblicks jedenfalls ragt ein hoher Kohlenhaufen auf und der wird gleich eine Überraschung bereithalten. Der Arbeiter Trevor Parker hat gerade Dienst auf Tomlins Coal Yard. Parker ist ein Sohn vom Besitzer des Kohlelagers. Er hatte an diesem Tag bereits Dienst von 8 Uhr bis 11 Uhr und jetzt am Nachmittag ist er wieder da. Gegen 3:45, als er gerade routinemäßig das Gelände inspiziert, entdeckt er etwas Eigenartiges auf dem etwa 3 Meter hohen Kohlehaufen, den ich gerade schon erwähnt habe. Und zwar liegt dort ein Mann. Trevor Parker denkt zunächst an einen Betrunkenen oder so und verständigt direkt die Polizei. Diese rückt dann auch an, klettert auf den Kohlehaufen und stellt fest, dass der Mann dort oben nicht etwa betrunken, sondern tot ist. Und wie ihr euch jetzt alle schon denken könnt, handelt es sich um Zygmunt Adamski. Erster Gedanke, Nadine?
Keine Aliens.
Okay, sonst noch was?
Nein, keine Aliens, das reicht.
Okay, ich kann dich da gleich vielleicht noch vom Gegenteil überzeugen.
Nein, aber jetzt mal ernsthaft. Warum?
Ja, genau.
Was zum Teufel?
Das ist es ja. Der Mann geht jetzt Kartoffeln kaufen, ja. Sagt, Schatz, bin gleich wieder da. Und dann liegt er da oben tot.
Ja, einer dieser Fälle oder einer dieser Situationen, die einfach so gruselig sind. So, Mensch verlässt ganz normal das Haus und kommt nie wieder zurück. Und in dem Fall übelst seltsam.
Stell dir mal vor, du bist die Frau und hörst das.
Ja. Was denkst du denn dann?
Ich würde wahrscheinlich an meinem Sein oder generell dem Verstand zweifeln.
Ja, vermutlich irgendwie.
Ja, ich beschreibe dir jetzt erstmal Zygmunt genauer. Und zwar liegt er dort mit dem Gesicht nach oben und sein Körper sowie der Fundort selbst weisen einige seltsame Merkmale auf. Du weißt ja schon und ihr wisst ja auch schon, dass der Boden des Kohlelagers von Kohlestaub bedeckt ist. Dort sollen nun aber keine Fußabdrücke zu sehen sein, die zum Kohlehaufen oder den Haufen hinaufführen.
Okay, keine Fußabdrücke.
Keine Fußabdrücke.
Weil Kohlestaub bedeckt.
Mhm.
Und ist das denn, also, na, weiß man jetzt wahrscheinlich nicht so, ne? Ob der da so neu, also ob der jetzt quasi so ständig in der Luft ist, weißt du?
Mhm.
Dass wenn da jetzt Fußabdrücke gewesen wären, die jetzt schon wieder verschwunden sein könnten, weil sich das da immer so ablagert.
Mhm.
Oder das weiß man wahrscheinlich jetzt nicht. Also man sagt jetzt einfach erstmal, da sind keine Fußabdrücke, aber ob das jetzt irgendwie realistisch ist und sein kann oder nicht, wissen wir nicht.
Ja, also ich kann dir direkt sagen, dieser Punkt mit den Fußabdrücken, der wird tatsächlich heiß diskutiert, weil natürlich einige Leute auch der Meinung sind, Kohle ist ja jetzt kein Mehl oder so, was wirklich so fein ist, dass du da vielleicht jeden kleinen Abdruck auch so deutlich siehst, sondern manche meinen auch, okay, Kohle ist im Endeffekt Dreck, Kohlenstaub vermischt mit wahrscheinlich Schotter vom Boden oder so. Da ist wahrscheinlich alles Mögliche auf dem Boden, da kann man wahrscheinlich nicht jeden Fußabdruck so genau erkennen. Und ob man die Fußabdrücke jetzt erkennen könnte, wenn sie diesen Kohleberg hinaufführen, das halten auch viele für strittig.
Nee, das glaube ich auch nicht. Dass man in dem Berg das sehen könnte, das glaube ich nicht. Das rutscht ja alles so nach und so, das kann ich mir nicht vorstellen, aber auf dem Boden davor schon.
Ja, also ist...
Also könnte ich mir schon vorstellen. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass man das jetzt eben nach der Zeit schon wieder nicht mehr sieht oder so.
Also ich musste da direkt an diese Kohlestifte denken, ne, die man so früher oft so zu malen hatte. Und ich weiß noch, dass sich da zum Beispiel Handabdrücke sofort total drin eingegraben haben, weil das wirklich so ein feines Staubzeug ist. Aber wie schnell die dann auch wieder verwehen können vom Wind und so bei wirklichem richtigen Kohlestaub.
Ja, oder wie sich das dann halt so festtritt und dann legt sich da wieder eine Schicht drüber oder so. Ja, keine Aliens bisher.
Aber auf jeden Fall auch keine Fußabdrücke. Adamski selbst trägt den grauen Anzug, den er auch am 6. Juni beim Verlassen seines Hauses getragen hat. Doch sein Hemd, seine Uhr und sein Portemonnaie fehlen. Unter dem Jackett hat er bloß ein Unterhemd an. Das Jackett ist zudem falsch zugeknöpft.
Hä?
Komisch, ne?
Ich habe jetzt erst gedacht, der macht so auf sexy, weißt du, so komplett kein, also gar nichts darunter. Aber Unterhemd mit Jackett ist jetzt schon falsch zugeknöpft, fernab von sexy. Weil ich war jetzt ganz kurz bei Affäre. Also ich weiß zwar auch nicht, was das auf diesem Kohlehaufen zu suchen hat, aber...
Ja, du bist schon gut, Affäre ist auch eine Theorie. Aber ich muss auch dazu sagen, die Unterhemden damals, die waren jetzt auch nicht unbedingt sexy. Das waren irgendwie, also...
Ja, das meine ich ja, das sieht doch blöd aus. Ich habe gedacht, der wäre so oben ohne mit so zugeknöpften Jackett gewesen, aber mit Unterhemd da drunter, also...
Unterhemd generell ist für mich jetzt kein Abturn, weil ich muss ja direkt an Vin Diesel denken. Aber das waren halt so komische Netzhemdchen und das war jetzt wirklich nicht schön. Also ich glaube nicht, dass er das seiner Affäre zu
jetzt
Liebe gemacht hat.
Bei mir Vin Diesel auf diesem Kohlehaufen.
Nein, Sigmund sah nicht aus wie Vin Diesel. Ja, mit seinen seltsamen Merkmalen an seiner Kleidung geht's aber noch weiter. Seine Schuhe sind je nach Quelle sehr festgebunden oder offen. Das steht überall unterschiedlich. Aber beides ist ja komisch.
Aber da fragt man sich doch immer, wie das kommt, oder? Dass es so unterschiedliche Angaben gibt. Also dann hat da einer gesagt, ja, der hatte dann... Also sowas verstehe ich immer nicht.
Pappgespräche?
Ja, wahrscheinlich.
Sein Ehering fehlt ebenfalls. Und seine Kleidung, die ist sauber und die weist keine Spuren von Kohlestaub auf.
Ja, okay, das widerspricht jetzt meiner Theorie, dass die Fußabdrücke verschwunden sind, weil dieser Staub quasi weiter irgendwie runtergeregnet ist, dann wäre Kohle ja auch auf ihm oder dieser Staub auch auf ihm.
Mhm.
Komplett, dass die Kleidung keine Partikel davon aufweist, glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil er hat ja da drauf gelegen. Also zumindest an der Unterseite muss ja irgendwas sein. Also habe ich da schon wieder das Gefühl, dass die Berichterstattung ein bisschen einseitig war und ein bisschen sehr in eine Richtung gehen wollte.
Das mag sein. In der Berichterstattung heißt es nämlich auch, dass auch Sigmunds Körper keine Partikel von Kohle aufweist. Und ja, wenn er da gelegen hat, dann müsste ja Kohle in seinen Haaren verfangen sein und so.
Ja.
Und jetzt rückt natürlich die Polizei an und Polizist Alan Godfrey, der als einer der ersten vor Ort ist, und auch den könnt ihr euch mal alle merken, berichtet, auf Sigmunds Gesicht habe ein Ausdruck, und das finde ich jetzt ziemlich gruselig, unvorstellbaren Grauens gelegen.
Okay, Das finde ich auch richtig unschön. Bis gerade, ja, kommt man ja noch so ein paar Witze reißen irgendwie, vielleicht auch unangebrachterweise, aber das ist jetzt schon übel. Mhm. Also ja, bis zu dem Zeitpunkt muss ich ehrlich gestehen, dass ich gedacht habe, wirklich irgendwas affäremäßig. Er hat sich die Kante gegeben, war wirklich betrunken, hat sich da oben hingelegt, ist da irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, gestorben. Ja, in Kälte oder so vielleicht, weil, also ich weiß, wir hatten Juni, aber du hast ja gesagt, das Wetter war schlecht und Juni in England ist ja generell schon nicht so warm und wenn dann noch schlechtes Wetter ist, wer weiß, wie kühl es dann da war. Ja, keine Ahnung, aber das jetzt wirkt schon ein bisschen ernster.
Mhm, auf jeden Fall. Also das finde ich auch für die Angehörigen jetzt wieder ganz schlimm, wenn du halt dann hörst, okay, er hatte diesen grauenvollen Ausdruck im Gesicht. Ja, und ich muss dir sagen, es wird jetzt erstmal richtig seltsam. Bei genauerer Untersuchung des Körpers fallen nämlich Verbrennungen an seinem Hinterkopf und Nacken auf.
Also was für, oder welche Größe oder was für eine Art von Verbrennungen?
Man weiß, dass die Verbrennungen am Kopf ringförmig sein sollen. Und die Verletzung im Nacken soll eine offene Wunde sein, die aber auch kreisrund ist. Und jetzt wird's ganz seltsam. Diese Stellen wurden nämlich mit einer unbekannten grün-gelben Salbe oder Substanz behandelt, deren Zusammensetzung trotz eingehender Tests nicht identifiziert werden konnte.
Okay, das klingt uncool.
Das klingt richtig uncool. Also, dass man es so gar nicht rausfinden konnte, ist schon seltsam. Und es wird noch seltsamer, oder?
Aber gar nichts? Also gar nichts. Also, oder könnte man nur die komplette Zusammensetzung nicht entschlüsseln? Also,
nein, man weiß gar nicht, was das ist.
Nicht mal einen Anteil Wasser oder so.
Also in allen Quellen, die ich gelesen habe, steht, man konnte nicht herausfinden, was das für eine Substanz oder Salbe war. Ja, und es wird noch komischer. Sigmunds Haar wurde nämlich grob geschnitten und er hat einen ein- bis zweitägigen Bartwuchs, was ja darauf hindeutet, dass er sich während seiner Abwesenheit rasieren konnte. Und nochmal kurz zu diesem Haarschnitt. Also es ist wirklich so gewesen wohl, als wärst du jetzt an so einen Männerhaarschnitt mit einer Heckenschere gegangen. Also er hat ganz grob komisch abgeschnittene Haare wohl gehabt.
Aber wieso hat er sich denn jetzt rasiert? Das verstehe ich nicht. Ich würde doch eher sagen, er ist ein bis zwei Tage nach seinem Verschwinden gestorben und deswegen hatte der Bart diese Länge, oder?
Nee, das konnte wohl festgestellt werden, dass er zum Zeitpunkt des Auffindens noch nicht so lange tot war.
Ach so.
Mhm. Also muss er sich da irgendwie, in welcher Situation auch immer er war, rasieren haben können oder rasiert worden sein,
wenn die ihm auch die Haare geschnitten haben.
Ja, vielleicht wollten die auch mit diesen Haaren irgendwas anfangen. Es tut mir leid, aber der Fall ist einfach so gruselig. Aber es kommen nachher noch ein paar ansatzweise Erklärungen für ein paar Dinge.
Boah, da bin ich gespannt.
Ja, es kommt auch keine Erklärung für alles, habe ich dir ja schon gesagt. Aber vielleicht findest du sie ja noch. Oder ihr da draußen. Als Todesursache wird jetzt auf jeden Fall erstmal Herzversagen in den Totenschein eingetragen. Aber das ist nur eine Vermutung. In Wahrheit weiß keiner, woran Sigmund gestorben ist. Und sein Tod wird zu einem Mysterium, das bis heute nicht aufgeklärt wurde. Ja, und bevor ich jetzt zu den offiziellen Theorien komme, Nadine, möchtest du nochmal irgendwie ins Blaue schießen? Hast du irgendwas, wo du denkst, das war's?
Alien.
Ja, oder? Irgendwie? Ist schon gruselig. Ja, und vielleicht möchtet ihr da draußen ja auch direkt mitmachen. Falls ihr bis hierher schon eine Theorie habt oder falls ihr auch denkt Aliens, schreibt uns einen Kommentar. So, und jetzt kommen wir zu den offiziellen Theorien. Manche vermuten tatsächlich, dass Sigmund an einem Herzinfarkt gestorben ist. Aber wie ist er dann auf den Kohlehaufen gekommen und warum?
Also Herzinfarkt kann ja sein an sich. Also dass die letztendliche Todesursache ein Herzinfarkt war. Aber was ist da vorher passiert? Also warum? Also ich meine, ich kann mir vorstellen, sind ganz schlimme Dinge mit ihm passiert. Die haben ihn dann auf diesem Kohlehaufen abgelegt und er hat vor lauter Schreck quasi dann noch einen Herzinfarkt gekriegt, vor lauter Schreck wegen dem, was ihm da vorher passiert ist. Aber was zum Geier ist ihm denn da vorher passiert?
Also Herzinfarkt erklärt einfach null, was er da oben gemacht hat.
Ja. Das erklärt auch nicht diese komische Salbe da und diese ringförmigen Verbrennungen, die abgeschnittenen Haare und das falsch zugeknöpfte Jackett. Und das erklärt eigentlich gar nichts.
Nee. Es gibt eine Theorie, die etwas mehr erklären würde. Und zwar vermuten manche einen Schlaganfall.
Hä? Warum erklärt das mehr? Hat man dann da ringförmige Verbrennungen und eine grün-gelbe Salbe auf sich?
Das nicht. Aber es könnte erklären, wie er oder warum er auf den Kohlehaufen gelangt ist. Nämlich, dass er einfach nach dem Schlaganfall in völliger Verwirrung war und da eben einfach ziellos umhergeirrt ist. Und das würde vielleicht auch erklären, was mit seinen Klamotten los war. Auch das könnte ja irgendwie in Verwirrtheit passiert sein. Aber einen Schlaganfall hätte man im Gehirn feststellen können und der wurde nicht festgestellt. Er hatte also keinen.
Und außerdem, wenn er da wirklich hochgeklettert wäre, da im verwirrten Zustand, hätte man diese Kohlespuren ja finden müssen an seinen Händen vielleicht, an seinen Knien vielleicht. Hat man ja aber nicht, ne?
Nee, und ich denke auch, dass man jetzt, wenn man einen Schlaganfall gerade hatte, wahrscheinlich nicht so aufrecht, nichts berührend da hoch
marschiert.
Also ja, ist für mich halt auch abwegig. Eine weitere Theorie ist, dass ein Kugelblitz ihn getötet haben könnte.
Ja, okay. Kugelblitz, da hatten wir schon mal was zu.
Mhm. Kannst du ja nochmal kurz erklären für alle, die die andere Folge nicht gehört haben. Kugelblitze werden als leuchtende, meist kugelförmige Erscheinungen beschrieben, die während Gewittern auftreten und mit elektrischen Entladungen verbunden sein sollen.
Also da könnte ich mir schon ein bisschen was drunter vorstellen im Zusammenhang mit der Auffindesituation beziehungsweise im Zusammenhang mit diesen körperlichen Merkmalen. Also diese Verbrennungen könnten dann ja von dieser elektrischen Ladung irgendwelche Eintrittswunden oder so sein. Das könnte ich mir vorstellen. Und vielleicht könnte ich mir dann auch diese Substanz vorstellen, weil ich glaube ja, Kugelblitze sind ja jetzt auch noch nicht so komplett erforscht und so.
Nee,
und das heißt, man weiß ja wahrscheinlich auch nicht, wie die irgendwie zusammengesetzt sind und weiß ich nicht, ob die nicht bei Kontakt mit Menschen oder Kohlestaub irgendwelche cremeartigen, salbeartigen Sachen hinterlassen können, die irgendwie grün-gelb sind oder so.
Ja, spannender Gedanke. Da war ich jetzt zum Beispiel noch gar nicht drauf gekommen. Könnte natürlich sein, aber wie hat ihn der Kugelblitz auf den Kohlehaufen befördert?
Der hat ihn da hochgejagt.
Geschossen.
Also nein, aber das kann doch sein, oder? Dass der so hinter dem, also man weiß ja nicht, wie Kugelblitze funktionieren. Vielleicht ist der da vor dem weggelaufen, weißt du?
Ach so, und hat vielleicht gedacht, da oben kann ich mich retten?
Ja, dass er vielleicht so in Bodennähe war. Ich glaube, die sind ja auch auf dem Bodennähe, oder?
Ich weiß da ehrlich gesagt gar nicht so viel drüber. Ich weiß auch gar nicht, ob wirklich schon bewiesen ist, dass es ihn gibt. Falls unter euch da draußen irgendwelche Kugelblitzexperten sind, schreibt es uns in die Kommentare.
Ja, und ich kann mir dann auf jeden Fall vorstellen, dass er irgendwie davor weggelaufen ist, dann gedacht hat, er kann sich da oben hin retten und dass er dann eben in Berührung gekommen ist damit und deswegen diese Verbrennungswunden und wer weiß, ob ihm das nicht auch irgendwie die Haare so abgekohlt hat, dass die nur hinterher gedacht haben, die sind so ungleichmäßig abgeschnitten worden.
Mhm. Und seine Rasur?
Ja, da denke ich, dass die sich einfach vertun, dass der eben zwei Tage, also nach seinem Verschwinden noch zwei Tage gelebt hat und dann gestorben ist und deswegen diesen Zwei-Tage-Bart hatte. Und warum man das jetzt nicht so genau feststellen kann, naja, da gibt's ja immer mal wieder, ja, irgendwelche Fehlfeststellungen oder so, was so einen Todeszeitpunkt angeht. Das hatten wir auch schon öfter mal und das hört man auch öfters auch in irgendwelchen Dokus, dass es gar nicht so leicht ist, einen Todeszeitpunkt zu 100% festzustellen. Wer weiß, unter welchen Bedingungen das wäre jetzt gemessen, vielleicht an der Außentemperatur, aber da herrscht jetzt vielleicht irgendwie, ach, was weiß ich was. Keine Ahnung, dass man es einfach falsch festgestellt hat.
Und das Portemonnaie, die Uhr und der Ehering?
Ja, das hat er ja wegen seiner, also ich bin ja immer noch bei der Affäre.
Ach so.
Er ist ja los wegen der Affäre und da, ne, wirst ja wahrscheinlich vorher einige Sachen irgendwie los.
Wahrscheinlich zumindest den Ehering, ne?
Ja, und vielleicht auch das Portemonnaie, wo sein Ausweis drin war. Wer weiß, was er gesagt hat, wer er ist oder so. Ich spinne mir hier richtig ein zurecht.
Der Kugelblitz kam dann ins Schlafzimmer reingefegt und aus dem Bett ist er direkt auf den Kohlehaufen gejagt worden.
Ja, du weißt ja nicht, wo die ihre Affäre hatten. Das muss ja nicht.
Auf dem Kohlehaufen, nein, ich höre jetzt auf.
Ich weiß es nicht. Ich versuche nur,
die Aliens auszuschließen.
Ja, ganz doll.
Ja, manche denken jetzt jedenfalls auch, dass Siegmund vom KGB ermordet wurde, was ja bei Leuten, die aus irgendeinem osteuropäischen Land stammen, ganz gerne mal standardmäßig vermutet wird.
Oh.
Dafür gibt's aber wirklich null Belege oder sonst irgendwas.
Finde ich aber auch gut. Also finde ich auch gut.
Ja, aber why? Der war einfach nur so ein ganz normaler Arbeiter.
Das weiß man ja nicht. Man weiß ja immer so, bei so Spionen und Doppelagenten, Geheimagenten, die dann so ein Doppelleben haben, weiß man ja nicht. Das würde den, also der war dann nicht Kartoffeln kaufen, sondern hatte irgendeinen Auftrag.
Mhm.
Musste natürlich seine Papiere vorher, also die nimmst du dann ja nicht mit, Ehering legst du auch ab.
Ich weiß ja nicht, weil irgendwas sollst du als Geheimagent für einen Auftrag haben in Todd Madden.
Ja, was, macht man sowas nicht immer an unauffälligen Orten?
Ja gut, kann sein, dass sie sich gedacht haben, wir aktivieren mal unseren Mann in Todd Madden und dann ging das gründlich schief.
Ja, oder was auch immer. Ich meine, guck mal, bei der E-Style-Frau, ne, da denkst du ja auch, was sollen die da in Bergen und beim Wandern? Und man weiß doch nicht, wo solche Treffen dann stattfinden,
ja,
die dann
wahr.
Irgendwie eskalieren. Ich weiß, das ist wahrscheinlich trotzdem weiter.
Wahrscheinlich sind es einfach die Aliens. Ja gut, das sind jetzt auf jeden Fall erstmal so die ersten Theorien. Und Siegmunds Körper, der wird jetzt erstmal freigegeben. Er wird am 23. Juni 1980 in seiner Heimatstadt Tingley beigesetzt. Es ist eine relativ ruhige Zeremonie und trotz des mysteriösen Todesfalls wird die Beisetzung nicht von großer öffentlicher Aufmerksamkeit oder Medienpräsenz begleitet.
Die kennen sowas schon oder was? Nee, weiß man, ob da sowas in der Art schon mal irgendwie passiert ist, ob solche komischen Verbrennungen schon mal irgendwie da aufgetreten sind oder so? Weiß man dazu was?
Nein, sind sie nicht.
Okay, und weiß man, was die Frau dazu sagt, was die für eine Theorie hat? Sagt die vielleicht, ja, solche runden Verbrennungen kenne ich, weil der auf ganz komische SM-Praktiken steht oder vielleicht auch ganz normale SM-Praktiken, ich kenne mich da nicht so aus und hat deswegen schon öfter solche Verbrennungen mit nach Hause gebracht, das bedeutet gar nichts oder so?
Nein, du bist gar nicht so schlecht. Also ich erzähle dir jetzt mal was zu den Verbrennungen, was eigentlich später gekommen wäre, aber du kommst jetzt schon drauf. Es ist tatsächlich so, dass Sigmund zu der Zeit, wo er verschwunden ist, Akupunkturbehandlungen bekommen hat. Und da denkt man ja jetzt immer an diese kleinen Nadeln, die einem dann überall reingesteckt werden. Aber bei ihm war es wohl so, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, er mit einem Bambusrohr behandelt wurde, in welches Wattebäuschen reingesteckt wurden. Und diese Wattebäuschen, die wurden dann angezündet und dann wurde quasi das Rohr auf seine Haut gedrückt.
Ah, okay, also müssen die Verbrennungen gar nicht aber das wird man doch rausfinden können, ob er diese Behandlungen auch im Nackenbereich bekommen hat.
Das finde ich eben auch extrem seltsam, weil es steht in mehreren Quellen, dass er diese Behandlungen generell gekriegt hat. Aber es steht nirgendwo etwas wie, wir haben mit dem Akupunkteur geredet und er hat uns bestätigt, dass diese Verletzungen von seiner Behandlung stammen oder sowas.
Ja, sowas finde ich dann auch immer sehr komisch und das ist immer das, was mich dann in diesen Fällen auch so skeptisch macht, wo ich einfach immer sage, warum werden die Sachen, die am naheliegendsten sind, nicht richtig untersucht oder zumindest nicht richtig dokumentiert? Warum berichten die Medien nicht darüber? Und dann ist immer so mein erster Schuss, naja, die möchten halt gerne, dass das jetzt eben sehr, sehr mysteriös ist.
Mhm, ja, guter Gedanke, dass man da vielleicht dann den letzten Schritt gar nicht geht, die entscheidende Frage zu stellen. Es ist jetzt auf jeden Fall so, dass Sigmunds Fall die Menschen in der Umgebung nicht loslässt und schon bald kommen neue Vermutungen auf und die drehen sich eben um dieses bestimmte Thema, das manche lieben und manche hassen, Aliens. Einige Beobachter des Falls finden nämlich, dass einiges daran eigentlich nur mit einer Entführung durch Außerirdische begründet werden kann. Zum einen die Auffindesituation. Wenn es keine Fußabdrücke am Kohlehaufen und keinen Schmutz an Sigmunds Körper gibt, befinden sie, da muss er ja von oben darauf abgelegt worden sein. Also beispielsweise aus einem UFO auf den Kohlehügel gebeamt. Die seltsamen Verbrennungen, die deuten für die UFO-Gläubigen eben auch auf Untersuchungen durch Außerirdische hin, genau wie die grün-gelbe Substanz, die auf die Wunden aufgetragen wurde. Auch
Sigmund. Die sind jetzt speziell nur auf diesen Verbrennungen, nur auf diesen Nackenwunden, also auch wirklich ganz präzise da nur so aufgetragen.
Als ob jemand diese Verletzungen jetzt damit hätte behandeln wollen, genau.
Okay, aber Kugelblitz, der da was hinterlässt, finde ich immer noch wahrscheinlicher.
Ja, was ich mich halt auch frage, ist, was heißt denn, es konnte nicht festgestellt werden, was das für eine Substanz ist? Die werden, ich meine, das waren die frühen 80er, ne?
Ja.
Die werden nicht die Möglichkeit gehabt haben von einer riesen Computerdatenbank, wo die genaue Zusammensetzung aller möglichen Substanzen hinterlegt ist. Die werden das ja nicht mit allem verglichen haben. Also nur, dass sie es nicht feststellen konnten, heißt jetzt nicht zwangsläufig,
dass das irgendwas Außerirdisches ist.
Genau, genau. Es war ja einfach nur für die wahrscheinlich nicht greifbar, das mit irgendwas zu vergleichen. Ja, aber auch Sigmunds eigenartig falsch angezogene Kleidung sowie der komische Haarschnitt deuten laut manchen jetzt auf Außerirdische hin, die vielleicht nicht wissen, wie man so einen Menschen richtig anzieht oder wie man ihm die Haare schneidet. Und dazu kommt, dass sich eben Sigmunds Todesursache nicht feststellen lässt.
Ja, okay, Todesursache nicht feststellen lassen, das ist so ein bisschen wie das mit der Salbe. Hat man wirklich jede Art auch untersucht und hat man auch wirklich jede Möglichkeit gehabt, jede Todesart irgendwie zu erkennen? Also ich meine, das ist ja heute sogar noch schwierig. Zum Beispiel Insulin oder so kann man doch nicht nachweisen, ne?
Wenn
das
jemand oder nur schwer war.
Oder so sehr schwer, genau, wenn sowas jemand gespritzt bekommt. Und das war da ja wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger.
Das denke ich mir auch. Was ich aber wiederum seltsam finde, jetzt nicht in Bezug auf Außerirdische, aber generell, dass es halt datiert wird von den Ermittlern, dass die Verletzungen ungefähr 2 Tage vor seinem Tod entstanden sein sollen. Und da denke ich mir dann auch, da wäre man doch zum Akupunkteur hingegangen und hätte mal gefragt, war der Sigmund, der jetzt hier vermisst wurde und auch gesucht wurde, war 2 Tagen da? Oder hätte der Akupunkteur es wahrscheinlich auch mitbekommen, dass gerade nach einem seiner Klienten gesucht wird und hätte sich vielleicht mal gemeldet und gesagt, hör mal, der war aber gerade noch hier, oder?
Ja, das ist sowas, was ich mir an sich vielleicht vorstellen könnte sogar. Also, dass er wollte jetzt Kartoffeln kaufen, hat eine blöde Bewegung gemacht oder was auch immer, weißt du, und hat dann plötzlich Probleme gekriegt mit dem Nacken. Also ich kenne das nur zu gut. Ich muss nur irgendwas blöd angucken und schon tut mein Nacken weh. Und dass er dann noch spontan zum Akupunkteur gegangen ist, weshalb die Frau das auch nicht aussagen kann, diese frischen Wunden hatte bei seinem Tod, also beziehungsweise 2 Tage alte Wunden bei seinem Tod, weil ich ja sowieso glaube, dass er erst 2 Tage, Also, dass er 2 Tage nach seinem Verschwinden gestorben ist und daher auch dieser 2-Tage-Bart ist. Ich weiß, du sagst was anderes, aber...
Er war 6 Tage insgesamt weg.
Er war 6 Tage insgesamt weg, aber er lag in meinen Augen 4 Tage tot auf diesem Kohlehaufen.
Warum hat denn der Trevor Parker ihn dann vormittags noch nicht gesehen? Da war er ja noch nicht da.
Guckt er denn da so hoch? Wie hoch ist denn dieser Kohlehaufen?
Der ist 3 Meter hoch.
3 Meter, sagst du?
Also würde man, glaube ich, schon sehen, wenn da jetzt auf der Spitze oben drauf quasi einer liegt.
Da weiß ich nicht.
Also er meint, Trevor Parker sagt auf jeden Fall, er war heute Vormittag noch nicht da. Ich weiß jetzt auch nicht, wie genau der immer
das Gelände inspiziert hat. Ja, Trevor Parker, der ist so ein kleiner Schlawiner, der hat einfach die letzten 4 Tage über nicht gearbeitet. Was soll er sagen? So.
Das mag sein. Das mag tatsächlich sein, weil ich meine, in so einem Kohlelager passiert jetzt auch nicht unbedingt viel, ne?
Genau, und dann hat er einfach nur gesagt, nee, der liegt jetzt erst seit heute Morgen da, weil ich bin jetzt, jeden Tag war ich ja da. Ich war ja jeden Tag auf der Arbeit und vorher lag der da noch nicht, sonst hätte ich das doch gemeldet.
Könnte sein, in Wahrheit war er die ganze Zeit im Pub.
Genau.
Ja, das wissen wir nicht.
Nee, das wissen wir nicht. Also das kann schon mal sein. Haben wir jetzt alles erklärt? Nein, den Haarschnitt haben wir nicht erklärt.
Mm-mm. Den Haarschnitt haben wir tatsächlich noch nicht erklärt.
Also diese Nackenprobleme, dann war er beim Akupunkteur. Heißt es Akupunkteur?
Ich sag das auf jeden Fall die ganze Zeit. Ich weiß auch nicht, ob es richtig ist.
Dann hat er seine Affäre getroffen. Dann kam dieser Kugelblitz, woraufhin er sich nur noch schnell so halbherzig anziehen konnte, ist weg.
Wir kommen langsam an den Punkt, wo ich Aliens einfach realistischer finde. Ich glaube, diesmal
ist ganz ein Quatsch, ne?
Die Skeptikerlösung sind diesmal die Aliens.
Ja, aber du gehst doch nicht Kartoffeln kaufen und Aliens beamen dich aus dem Supermarkt raus. Die kommen doch, wenn dann nachts. Das hätte doch dann jemand gesehen und gesagt, ja, der stand da gerade noch vorm Kartoffelregal. Auf einmal war da so ein grüner Blitz oder so und dann war der nicht mehr da.
Ja, das stimmt. Da habe ich auch noch gar nicht drüber nachgedacht, aber dass er am helllichten Tag einfach verschwunden ist, ist schon sehr eigenartig.
Das passt alles nicht, aber erzähl mal weiter.
Jetzt kann ich dich erstmal ein bisschen beruhigen, insofern, dass natürlich auch ein ganz normaler Mord im Raum steht.
Und okay, da bin ich jetzt mal gespannt, wie der passiert sein soll.
Ich sag dir von vornherein, der erklärt auch nicht alles, aber er liefert zumindest ein Motiv. Und zwar gibt es Gerüchte, dass die Hochzeit der Patentochter von einem Familienkonflikt der Adamskis überschattet gewesen sein soll. Diesem Konflikt wurde in der Absicht, den Tod von Sigmund aufzuklären, nun nachgegangen. Und zwar, und das ist jetzt irgendwie spannend, ausgerechnet von Mitgliedern von Bufora, der British UFO, wie sagt man das überhaupt? UFO wahrscheinlich, Research Association. Das ist eine Organisation von UFO-Forschern, also tendenziell wahrscheinlich auch Alien-Gläubigen, die aber offenbar sehr skeptisch an Sigmunds Fall herangegangen sind.
Also, okay, das ist gut.
Ja, also finde ich auch, das sind jetzt keine I-want-to-believe-Spiritualisten, sondern die haben das jetzt wirklich mal wissenschaftlich angegangen. Und die haben jetzt Folgendes herausgefunden, indem sie mit Adamskis Verwandten sprachen, dass er sich nämlich eigentlich gar nicht so auf die Hochzeit seiner Patentochter gefreut hat. Eine nicht namentlich genannte Verwandte hatte nämlich gerade erst eine einstweilige Verfügung gegen ihren Partner erwirkt und sie war daraufhin bei Adamski und seiner Ehefrau Lottie eingezogen. Und die UFO-Forscher, die berichten jetzt, dass Adamskis Familie den Verdacht hegt, dass dieser Mann, also der Ex-Partner mit der einstweiligen Verfügung, dass der Sigmund jetzt entführt haben und in einem Schuppen gefangen gehalten haben könnte, wo er dann schlussendlich einem Herzinfarkt erlag. Und dann soll er die Leiche eben auf diesem Kohlehaufen entsorgt haben. Ja, was denkst du dazu?
Okay, also ja.
Ja, gerne.
Punkt 1, entführt haben, ja, passt. Den sich rasieren lassen in dieser Zeit, weil er vielleicht sogar noch vorhatte, den wieder gehen zu lassen, passt.
Mhm.
Haare abschneiden, um den zu demütigen oder so, passt.
Mhm.
Wunden zufügen, passt auch.
Mhm.
Salbe, sei mal dahingestellt, ob das jetzt wirklich was ist, wo die Zusammensetzung nicht rausfinden konnten, würde aber sonst auch passen vor dem Hintergrund, der möchte den vielleicht wieder gehen lassen. Mhm. Herzinfarkt passt auch. Finde ich, auch dieses Grauen, was man auf seinem Gesicht dann entdeckt hat, das kann man sich damit ja auch erklären.
Mhm.
Auch, dass der ihn vielleicht bei seiner Folter oder in der Gefangenschaft nicht ganz angezogen da hatte und den dann aber nachträglich so krumm und schief angezogen hat, passt auch.
Mhm.
Dass er ihm ja eventuelle Wertgegenstände, also Portemonnaie, Ring und so wegnimmt, um sich vielleicht zu bereichern, passt auch.
Oder auch um die Identifizierung der Leiche zu erschweren.
Ja, genau. Das passt auch. Ja, wie er den dann auf den Kohleberg, aber gut, das mit den Fußspuren sei ja sowieso dahingestellt.
Mhm.
Passt, der war's.
Er passt eigentlich wirklich, jetzt wo du es so sagst. Bisher war ich so der Meinung, so richtig logisch ist das auch nicht.
Aber warum nicht?
Ja, für mich war immer noch die Substanz sehr strittig, aber gut, vielleicht war es einfach irgendein Zeug, was der besagte Verwandte zu Hause hat und was die Polizei eben einfach nicht in ihrer Vergleichsdatenbank hatte.
Du weißt ja nicht, was der sich da für Kräutersalbenzeugs irgendwie zusammengemischt hat, weil er gedacht hat, das hilft vielleicht. Kann ja auch sein.
Könnte auch sein, ja, dass er einfach mal durch den Garten gegangen ist. Vielleicht irgendwelche Kenntnisse hatte, die die Polizei jetzt einfach nicht hat.
Ich meine, entweder das oder zumindest gedacht hat, er hätte irgendwelche Kenntnisse, die Wunden versorgen können. Und hat er irgendwelche Sachen benutzt, bei denen man gar nicht auf die Idee kommen würde, eine Salbe darauf zu testen?
Ja, doch, eigentlich ist das schon wirklich relativ logisch. Fall gelöst.
Gut.
Ja.
Zum Glück.
Ja, pass auf, aber es geht jetzt leider noch weiter. Und zwar könnte man ja jetzt eigentlich sagen, okay, das war's mit Adamski. Er wurde einfach von seinem Verwandten da quasi ermordet und die Leiche wurde dann da entsorgt. Aber der Tod von Sigmund Adamski war nicht das einzig Seltsame, das in Todd Madden je geschah. Hm. Bereit für mehr?
Ja. Ich muss ja.
Du hast keine Wahl. Dann springen wir jetzt mal weiter zum 28. November 1980, also circa ein halbes Jahr nach Sigmunds Tod. Und der Tod von ihm, der ist ja bis dahin noch immer ungeklärt gewesen und ist es offiziell ja auch bis heute. Also diesem Verwandten, dem konnte auch jetzt nie irgendwas nachgewiesen werden. Und wir heften uns jetzt mal an die Fersen von Alan Godfrey, dem Polizisten, der als einer der ersten Sigmunds Körper sah und der eben auch diesen furchtsamen Ausdruck auf seinem Gesicht beschrieben hat.
Mhm.
Alan Godfrey ist jetzt früh am Morgen im Auto unterwegs zu einem Einsatz, um entlaufene Rinder eines Farmers aus Todd Madden wiederzufinden, als er nach eigener Aussage plötzlich von einem unbekannten Flugobjekt gestoppt wird.
Ich war schon bei Rindern irgendwie raus. Gibt's nicht immer in so ländlichen Gebieten getöteten
ja.
Rinder, die auch irgendwie so mysteriös Laser behandelt worden sein sollen oder so? Irgendwas ist doch da.
Die sind immer völlig blutleer, glaube ich, ne? Die sind immer tot und komplett blutleer, meine ich.
Ja, aber auch irgendwas ist doch da mit Lasern, mit rausgeschnittenen Zungen, Augen, Genitalien, irgendwie sowas so ganz komisches.
Ja, es ist wirklich seltsam. Aber nee, den Rindern geht's gut in diesem Fall.
Ja, zum Glück.
Ja, einfach so, dass der Alan eben dieses unbekannte Flugobjekt sieht. Und zwar ist es ein helles Licht am Himmel und er guckt dann genauer hin und erkennt, dass es sich um ein rotierendes, diamantförmiges Objekt handelt. Etwa 6 Meter hoch und knapp 5 Meter breit. Und der Alan, der ist jetzt ganz geistesgegenwärtig und kritzelt schnell eine Skizze in sein Notizbuch. Und dann greift er zum Polizeifunkgerät, um das Gesehene zu melden. Aber die Leitung bleibt tot. Das Funkgerät funktioniert nicht.
Okay.
Und das Objekt, das schwebt jetzt noch kurz so über ihm. Und dann verschwindet es mit einem grellen Lichtblitz. Und im nächsten Moment sitzt Godfrey 30 Meter weiter in seinem Auto. Also das Auto hat sich bewegt. Und als er auf die Uhr schaut, da stellt er überrascht fest, dass inzwischen 25 Minuten vergangen sind. Also ihm fehlen einfach mal 25 Minuten.
Wie, das verstehe ich jetzt nicht so richtig. Also er hat das gesehen.
Mhm. Ganz kurz, ne?
Er hat es ganz kurz gesehen.
Ja.
Und dann hat er angefangen zu malen. Und dann wunderte, dann war das Auto weiter weg. Hat er gemalt, während er im Auto saß? Verstehe ich nicht.
Ja, also das Auto stoppte ja. Also er hielt dann an, als er das Objekt gesehen hat.
Um
hat
zu malen.
Er hat ganz schnell diese Skizze nur hingekritzelt, ne? Wollte dann sein Funkgerät nehmen, hat gesehen, das funktioniert nicht. Das war das, was passiert ist. Lass das eine Minute gedauert haben, 2, 3 von mir aus. Und dann hat dieses Objekt diesen Lichtblitz verursacht.
Achso, und die ganze Zeit über war das aber noch da. Also er saß in seinem Auto, um zu fahren. Das Ding war da.
Genau. Und dann ist das verschwunden und als dieser Blitz vorbei war, hatte sein Auto sich plötzlich bewegt, obwohl er nicht gefahren ist. Und es war einfach mal 25 Minuten später.
Aber das verstehe ich nicht. Hat sich das Auto, stand das jetzt einfach ein paar Meter weiter vorne? Also stand er einfach an einer anderen Stelle oder fuhr er plötzlich?
Nein.
Also so als wir, das stand einfach nur an einer anderen Stelle, aber er fuhr nicht. Also
genau, das Auto war quasi einfach versetzt worden.
Okay.
Mhm. Ja, und noch etwas Seltsames stellt er jetzt fest. Und zwar an seinem Schuh. Der ist nämlich aufgerissen. Und an einem seiner Füße ist ein juckender Fleck zu sehen und der ähnelt jetzt diesen Brandverletzungen an Sigmunds Körper, die der Alan ja auch gesehen hat, der war ja am Tatort.
Okay.
Das ist es zumindest, was der Alan Godfrey später von diesem...
Hätte nicht zufällig einen Akupunkteur auf dem Beifahrersitz.
Nein, es war kein Akupunkteur vor Ort, er war alleine. Ja, und Alan, der fährt jetzt verwirrt zurück an die Stelle, an der er das Licht gesehen hat und er bemerkt jetzt, dass die Straße, wo sein Auto gestanden hat, vollkommen trocken ist, obwohl es erst vor kurzem geregnet hat. Und als er jetzt
aber das finde ich nicht so komisch, weil irgendwo gibt es doch immer so eine Grenze. Vom Regen ist ja klar, irgendwo regnet es und irgendwo regnet es nicht. Das kann ja sein.
Also wie ich es verstanden habe, ist es einfach nur dieser Punkt, wo sein Auto gestanden hat. Aber
ach so, als hätte das Auto während des Regens da gestanden, wäre dann weggebeamt worden und deswegen war die Stelle trocken.
Ja, genau.
Okay.
Ja, und er steigt jetzt erstmal aus, um sich umzusehen. Und dabei entdeckt er die Rinder, nach denen er gesucht hat. Sie stehen jetzt plötzlich in einem Park neben der Straße, obwohl sie dort vorher nicht waren.
Was?
Ja, dieser ganze Fall ist so seltsam. Also gehen wir nochmal von Aliens aus. Vielleicht haben die Rinder entführt gehabt, haben sie auch untersucht und haben sie jetzt aber dann wieder zurück
aber
zur Erde gebracht.
Warum sollen die denn so doof sein? Jetzt mal ganz ehrlich. Man hält doch immer Aliens für so besonders schlau und dann haben die so eine krasse Technologie und dann können die sich nicht mal einmal für 2 Minuten merken, wo sie die Rinder herhaben oder wo sie den Mann mit dem Auto herhaben oder wie der vorher sein Jackett zugeknallt. geklopft hat und machen das dann alles falsch?
Ist denen vielleicht auch einfach egal, juckt die nicht. Die wissen, den kann sowieso keiner was.
Ja, weiß ich nicht.
Nein, aber jetzt, wenn man das mal weiterspinnt, in Sigmunds Fall ist das ja tatsächlich komisch, weil warum sollten sie sich die Mühe machen, ihn wieder anzuziehen nach ihren Experimenten? Also da kann man dann ja dann schon nur davon ausgehen, dass sie das gerne wollten, vielleicht aus Pietätsgründen oder so und dann wirklich zu doof waren, so ein Jackett zuzuknöpfen. Und das würde mich jetzt auch wundern bei Wesen, die aber Milliarden von Lichtjahren da durchs All fliegen können, schnell und weißt schon.
Ja, finde ich auch komisch.
Ja, Alan Gottfried, der findet das auch alles komisch und er versucht dann auch, diesen merkwürdigen Vorfall zu melden. Und man begegnet ihm jetzt mit Skepsis und sogar Spott. Auf Anraten eines befreundeten Anwalts sucht er jetzt einen Hypnotiseur auf, um herauszufinden, was wirklich passiert ist. Und unter Hypnose, und jetzt musst du sehr stark sein, erinnert er sich jetzt, dass ihn das Licht blendet und er das Bewusstsein verliert. Als er wieder zu sich kommt, befindet er sich in einem seltsamen Raum, in dem ihn mehrere kleine Wesen und eine große humanoide Gestalt, ich hoffe, ich kann es dir jetzt etwas erleichtern, indem ich dir verrate, dass die große humanoide Gestalt einen Bart hatte, untersucht haben.
Bart? Das ist ganz komisch. Also, ich bin schon lustig, dass du sagst, vielleicht kannst du mir das damit erleichtern, weil ja, kannst du irgendwie tatsächlich, ich meine, Menschen sind eigentlich nicht weniger gruselig, aber so Aliens mit Bart oder...
Nimmt irgendwie den Grusel raus, oder?
Ein bisschen schon, ne?
Ja, aber ganz ehrlich mal, was mir halt so aufgefallen ist dabei ist, wenn der Alien einen Bart hatte, das ist ja schon so eine Auffälligkeit. Und eine weitere Auffälligkeit bei Sigmund war ja diese frische Rasur. Und irgendwie frage ich mich, ob das was miteinander zu tun haben könnte, oder? Aber ich kann mir keinen Reim drauf machen, was...
Ja, stimmt.
Ja, auf jeden Fall, diese Schilderung, die stößt jetzt auch auf jede Menge Zweifel und Unglauben.
Ja, und bei so einer Hypnose, das muss ja nicht mal 1:1 so gewesen sein, wie man das in der Hypnose auch sieht.
Mhm.
Denn da kann man sich auch irgendwas damit zurechtspinnen. Und wer weiß, ob der nicht vorher irgendwie gesehen hat mit Bart, den er da jetzt so mit eingebaut hat oder so.
Ja, das kann sein. Oder was ja auch sein kann, ist, dass natürlich bei diesem Vorfall an Sigmund denken musste. Und dass einfach diese Sache mit dem Bart, dass er vielleicht hat er darüber sehr viel nachgegrübelt. Und das hat er dann vielleicht so einfach versucht, da zu verarbeiten.
Ja, kann sein.
Ja, aber auf jeden Fall, ihm wird auch diese Erinnerungen, die er da in Hypnose hochgeholt haben will, nicht wirklich geglaubt. Und einige Wochen, nachdem Godfreys Geschichte an die Presse durchgesickert war und international Schlagzeilen machte, da wird er ins Büro seines Inspektors gerufen. Und dort sitzt jetzt, laut Godfreys Schilderung, ne? Er hatte später so berichtet, dass er jetzt einen Mann sitzt in einem dunklen Anzug mit Krawatte, der sich als der Mann aus dem Ministerium vorstellt.
Mhm.
Und dieser Mann, der hat jetzt eine Akte dabei, in der sich unter anderem Godfreys Zeichnung des unbekannten Flugobjekts befindet. Den Rest der Unterlagen darf Godfrey nicht einsehen, doch er vermutet, dass sie auch seinen Bericht über die Geschehnisse jenes Morgens sowie seinen Report zum mysteriösen Tod von Sigmund Adamski enthalten. Und der Unbekannte, der fordert ihn jetzt auf, unter dem Official Secrets Act zu schwören, dass er mit niemandem über das sprechen wird, was er gesehen hat. Und Godfrey, der stimmt jetzt widerwillig zu. Aber er hat ja drüber gesprochen, aber trotzdem hat er da erstmal zugestimmt.
Ja.
Ja, und die Sache, die ist damit auch nicht erledigt. In den folgenden Tagen begegnet er dem Mann nämlich immer wieder. Er wird offensichtlich von ihm beschattet. Schließlich reicht es ihm und er stellt den Fremden in seinem Stammpub zur Rede. Er fordert ihn auf, ihn endlich in Ruhe zu lassen und kurz darauf verschwindet dann der mysteriöse Mann auch und taucht nie wieder auf.
Okay, das ist aber für jemanden, der da... Also das klingt dann eher nach einem Verrückten irgendwie oder so, der sich da als der Mann vom was Ministerium
ausgibt? Der Mann vom Ministerium.
Weil ich meine, wenn jetzt wirklich ein Mann vom Ministerium wäre, der würde sich ja wahrscheinlich nicht einfach dann zurückziehen, wenn er sagt, du, das nervt aber, dass du mich hier verfolgst. Dann sagt er, ach, Entschuldigung, so geheim ist die Alien-Sache dann doch nicht, ich gehe lieber.
Ja, finde ich auch sehr seltsam. Also warum sollte dieses Pappgespräch ihn dann da jetzt so
dermaßen? Oder der hat sich danach nur besser versteckt.
Das könnte natürlich auch sein.
Ist weniger aufgefallen dabei.
Ja. Das könnte natürlich auch sein. Ja, die Frage ist aber, wer war er jetzt überhaupt?
Der Mann vom Ministerium, hat er doch gesagt.
Ja gut, aber von welchem Ministerium? Naja, da gibt's natürlich jetzt wieder die Vermutung, dass er ein MI5-Agent sein könnte, der Godfrey eben warnen sollte, keine öffentliche Unruhe zu stiften. Und genau das glaubt Godfrey eben auch selber. Eine andere Theorie besagt jedoch, dass der Mann in Wahrheit von der West Yorkshire Police geschickt wurde. Die Polizei könnte nämlich versucht haben, Godfrey davon abzuhalten, mit der Presse zu sprechen, um negative Schlagzeilen zu vermeiden. Und natürlich auch, um unter UFO-Skeptikern nicht als völlig lächerlich dazustehen. Obwohl sich später herausstellt, dass mehrere andere Polizisten sowie ein Busfahrer an jedem Morgen ebenfalls seltsame Lichter gesehen haben, gilt Godfreys Geschichte nämlich als peinlich für die Polizeibehörde. Und schließlich wird er dann nach Wakefield versetzt und es gibt sogar den Versuch, ihn in eine psychiatrische Einrichtung einweisen zu lassen. Ja, und Godfrey, der hat auch noch ziemlich viel in der Öffentlichkeit geredet. Also der behauptet auch später, er sei quasi aus dem Polizeidienst gedrängt worden, weil er nicht von seiner Geschichte abrücken wollte. Und er spricht auch über die negativen Folgen, die das Ereignis für seine Familie hatte. Vor allem für seine Kinder, die wohl Anfeindungen ausgesetzt waren. Ja, und jetzt wüsste ich natürlich mal ganz gerne, glaubst du denn Alan Godfrey?
Nee.
Nee, ne?
Mm-mm. Nee, weil wenn ich dem glauben würde, dann müsste ich ja an Aliens glauben, was ich nicht möchte. Und deswegen nein.
Und davon ab? Also jetzt, dass du es nicht möchtest?
Ich kann da nicht dran glauben. Ja. Das geht nicht, weil dann, was ist da rausgebeamt worden und die Kühe dann gleich noch mit und... Oder die Kühe waren schon weg, weil er hat die ja gesucht und nee, ich weiß nicht, finde ich alles komisch. Und das alles immer so am helllichten Tag und so auffällig, weiß ich nicht.
Ja, also ich bin jetzt mal ganz böse, vielleicht wollte er auch einfach gerne so ein bisschen mediale Aufmerksamkeit haben. Es ist nämlich so, dass er später auch ein Buch geschrieben hat und das kann ja vielleicht gut sein, dass er sich diesen Vorfall dann entweder ausgedacht hat oder vielleicht irgendwas, was gar nicht so mysteriös war, dann so ein bisschen als UFO verklärt hat. Ne?
Es gibt ja
auch manchmal seltsame Lichterscheinungen am Himmel, die sich dann aber ganz unmysteriös aufklären lassen. Es geht allerdings jetzt mit den seltsamen Ereignissen in Todman noch weiter. Und zwar war es so, dass ein Jahr nach Godfreys Erlebnis, im Jahr 1981, eine junge Einheimische namens Vicky Dinsdale zusammen mit ihrem Großvater beim Gassigehen ein langes, dünnes, diamantförmiges Objekt gesehen hat, das ständig die Farbe wechselt.
Das sieht aber mal schön aus, ne? Immer diamantförmig und Farbe wechseln. Und
ich finde auch, in dieser Theorie sind UFOs sehr schön. Ihr Großvater, ein ehemaliger Sergeant der Armee, mahnt sie jedoch jetzt zur Verschwiegenheit. Er will nämlich vermeiden, dass sie sich dem gleichen Spott aussetzen muss wie Alan Godfrey. Und deswegen wird dieser Vorfall auch erst später bekannt. Seit diesen Vorfällen von 1980, also dem Tod von Sigmund Adamski und eben dieser UFO-Sichtung von Alan Godfrey, ist Todd Madden, ebenso wie andere Teile von West Yorkshire, jetzt aber zu einem Hotspot für UFO-Sichtungen geworden. In den vergangenen 40 Jahren wurden immer wieder seltsame Objekte über den Pennines, Holmfirth, Rothwell und auch über den berühmten Ribblehead-Viadukt gesichtet. Dort sollen 2016 merkwürdige Lichter mehrere Stunden lang über der Landschaft geschwebt haben. Und immer wieder wird eben auch berichtet, sie seien diamantförmig gewesen, wie damals bei Godfreys Sichtung.
Ja gut, sowas ist ja dann immer so. Das ist ja ganz klassisch irgendwie, dann wollen die Leute auch irgendwas sehen.
Und fairerweise gegenüber Godfrey muss man auch sagen, dass er jetzt heutzutage nicht irgendwie ein totaler Alien-Freak ist, sondern er sagt eben selber, dass das, was er unter Hypnose ausgesagt hat, dass er sich da nicht so sicher ist, ob das wirklich passiert ist. Er hält das tatsächlich auch für möglich, dass das quasi nur dann seiner Fantasie entsprungen ist. Er sagt aber nach wie vor, was er an diesem Morgen gesehen hat, das weiß er ganz genau. Da rückt er auch nicht von ab. Also er sagt nicht, er weiß, dass es ein Raumschiff war. Er sagt aber, er hat dieses Objekt gesehen. Er sagt, dass es passiert, dass sein Auto sich plötzlich weiter bewegt hat, dass ihm diese 25 Minuten fehlen, dass sein Schuh kaputt war, dass sein Fuß verletzt war und dass die Rinder plötzlich quasi neben ihm erschienen sind. Da rückt er nicht von ab. Er sagt, das war so, ich kann es nicht erklären. Ich weiß aber, was ich erlebt habe.
Und hatte er dann auch so eine komische Salbe auf dem Fuß?
Nein, bei ihm gab es keine Salbe. Bei ihm gab es nur diese kreisförmige Verbrennung.
Ja, also diese Verbrennung, die auch der andere hatte, aber da haben sie es, wenn es denn dann so war, unbehandelt gelassen.
Genau, ja.
Ja.
Und das sind jetzt die Geschichten aus Todd Madden. Und jetzt ist es ja so, dass sich nicht jeder da draußen so gut mit Aliens und mit überhaupt den Theorien, die es um und über Aliens gibt, auskennt. Und deswegen machen wir jetzt als nächstes, damit auch alle da draußen das Thema für sich gut einordnen können, einen kleinen Alien-Exkurs. Nadine, du darfst gerne rausgehen, wenn du möchtest.
Nein, ich bleibe.
Okay. Berichte über UFOs und Begegnungen mit Außerirdischen, die gibt es nämlich schon seit Jahrhunderten, wenn nicht sogar Jahrtausenden. Bereits in antiken Schriften und Höhlenmalereien finden sich nämlich Darstellungen mysteriöser Himmelserscheinungen, die manche als frühe UFO-Sichtungen interpretieren. Im Mittelalter wurden leuchtende Objekte am Himmel oft als göttliche Zeichen gedeutet. Der moderne UFO-Boom begann jedoch im 20. Jahrhundert, insbesondere mit der berühmten Sichtung des Piloten Kenneth Arnold im Jahr 1947, der nahe dem Mount Rainier in den USA mehrere seltsame fliegende Objekte beobachtete. Er beschrieb ihre Bewegung als wie Untertassen, die über das Wasser springen, wodurch dann eben auch der Begriff fliegende Untertassen geprägt wurde. Kurz darauf folgte das berühmt-berüchtigte Roswell-Ereignis, bei dem angeblich ein außerirdisches Raumschiff abgestürzt sein soll, was die Faszination für UFOs weltweit anheizte. Das Roswell-Ereignis fand im Sommer 1947 statt. Es beginnt mit dem Absturz eines unbekannten Objekts in der Nähe von Roswell, einer kleinen Stadt im US-Bundesstaat New Mexico. Am 2. Juli 1947 berichteten lokale Farmer von einem merkwürdigen silbernen Trümmerfeld, das sie auf ihren Feldern fanden. Die Trümmer sahen nicht wie gewöhnliche Flugzeugteile aus, sondern waren leicht und schimmernd und sie waren von einer unbekannten, flexiblen Materie, die sich schwer beschreiben ließ. Zunächst gab das Militär jetzt eine Erklärung ab, die besagte, dass es sich bei dem abgestürzten Objekt um einen Wetterballon gehandelt habe, der von einem geheimen militärischen Programm, der Project Mogul, zur Überwachung sowjetischer Atomtests stammte. Doch nur wenige Tage nach dieser Erklärung änderte die Militärführung ihre Version und sprach nun von einem fliegenden Untertassenabsturz. Die ursprüngliche Erklärung stieß jedoch sowieso schnell auf Zweifel und auf Verschwörungstheorien. Viele Menschen und vor allem Ufologen waren überzeugt, dass das abgestürzte Objekt tatsächlich ein Raumschiff von Außerirdischen gewesen sei und dass die US-Regierung die Wahrheit vertuschte, um die Öffentlichkeit nicht in Panik zu versetzen. Im Laufe der Jahre wuchs der Mythos um Roswell und viele behaupteten, es sei nicht nur ein UFO abgestürzt, sondern auch Außerirdische seien gefangen genommen worden. Berichte über Alien-Leichname und geheime militärische Experimente machten die Runde, obwohl keine konkreten Beweise je präsentiert wurden. Der Roswell-Zwischenfall blieb lange Zeit relativ unbemerkt, bis in den 1970er Jahren Ufologen und Medien wieder verstärkt Interesse daran zeigten. Das führte dazu, dass Roswell zu einem Symbol für UFO- und Alien-Verschwörungstheorien wurde. Und seitdem haben jetzt auch tausende Menschen unerklärliche Phänomene am Himmel gemeldet. Die Wahrscheinlichkeit, dass Außerirdische bereits die Erde besucht haben, wird von der wissenschaftlichen Gemeinschaft allerdings, und jetzt hör gut zu, Nadine, als äußerst gering eingeschätzt.
Ha, super. Schön.
Tag gerettet.
Obwohl, das heißt, sie kommen noch.
Oder auch vielleicht auch nicht. Obwohl das Universum mit seinen Milliarden von Galaxien und unzähligen Sternen und Planeten die Möglichkeit außerirdischen Lebens nahelegt, gibt es bisher keine belastbaren Beweise für einen Besuch auf unserem Planeten. Der Physiker Enrico Fermi stellte bereits in den 1950er Jahren die Frage, wo sind sie alle? Bekannt als das Fermi-Paradoxon. Dieses Paradoxon thematisiert den Widerspruch zwischen der hohen Wahrscheinlichkeit außerirdischer Zivilisationen und dem Mangel an Beweisen für deren Existenz. Also, etwas genauer betrachtet, das Universum ist ja riesig. Es gibt schätzungsweise 100 Milliarden Galaxien, jede mit hunderten Milliarden Sternen. Und viele davon haben Planeten in der habitablen Zone, also mit Bedingungen, die Leben ermöglichen könnten. Rein statistisch müsste es also unzählige außerirdische Zivilisationen geben. Trotz dieser hohen Wahrscheinlichkeit gibt es aber keine bestätigten Kontakte, keine nachweislichen Signale und keinen sichtbaren außerirdischen Einfluss auf die Erde oder unser Sonnensystem. Wissenschaftler haben verschiedene Hypothesen entwickelt, um dieses Paradoxon zu erklären. Eine Möglichkeit ist, dass wir tatsächlich alleine oder extrem selten sind. Vielleicht ist es viel schwieriger, dass sich Leben entwickelt, als wir denken, oder intelligentes Leben kommt nur unter außergewöhnlichen Bedingungen vor. Eine andere Erklärung könnte sein, dass außerirdische Zivilisationen einfach zu weit weg sind. Selbst mit fortschrittlicher Technologie wären interstellare Reisen extrem aufwendig und könnten Tausende oder Millionen Jahre dauern. Eine eher düstere Hypothese besagt, dass hochentwickelte Zivilisationen dazu neigen, sich selbst zu vernichten, bevor sie interstellare Reisen unternehmen können. Sei es durch Kriege, Umweltkatastrophen oder andere selbstverschuldete Ereignisse.
Ja, und das schreibe ich so. Kann ich mir auch vorstellen, bevor wir so weit sind.
Habe ich leider auch direkt so gedacht, ja. Ebenso denkbar ist, dass außerirdische Zivilisationen zwar existieren, aber schlicht kein Interesse an uns haben. Oder uns sogar bewusst meiden.
Ja, okay.
Nee, die Menschen. Die sogenannte Zoo-Hypothese besagt, dass fortschrittliche Spezies möglicherweise primitive Zivilisationen wie unsere beobachten, sich aber bewusst nicht einmischen.
So ein Experiment einfach, so eine Beobachtung die ganze Zeit so.
Ja, genau. So eine Feldforschung ist es dann ja nicht wirklich, aber ja. So ein Blick von oben drauf. Eine ähnliche Theorie spricht von einer galaktischen Quarantäne, das finde ich jetzt auch nett, bei der sich außerirdische Zivilisationen absichtlich verstecken, um weniger entwickelte Spezies nicht zu beeinflussen.
Okay.
Ja, ist alles möglich, ne? Man weiß es nicht. Trotz intensiver Forschung und zahlreicher theoretischer Überlegungen bleibt aber die zentrale Frage des Fermi-Paradoxons bestehen. Wenn es sie gibt, wo sind sie? Zudem konnten zahlreiche UFO-Sichtungen auf natürliche Phänomene oder menschengemachte Objekte zurückgeführt werden. In den letzten Jahren hat die US-Regierung eine Reihe von UFO-Akten und geheimen Dokumenten veröffentlicht, die das öffentliche Interesse an UFOs und außerirdischen Phänomenen neu entfacht haben. 2020 veröffentlichte das US-Verteidigungsministerium offiziell 3 UFO-Videos, die von Militärpiloten aufgenommen wurden und sogenannte unidentifizierte Luftphänomene, kurz UAP, zeigen. Diese Aufnahmen, die erstmals 2004 und 2015 gemacht wurden, zeigen Objekte, die sich mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit und Bewegungsmustern bewegen, die mit bekannten Technologien nicht erklärt werden konnten. Die Veröffentlichung dieser Videos und die damit verbundene Bestätigung durch die US-Regierung gaben dem UFO-Phänomen natürlich eine neue Legitimität. Im Juni 2021 wurde ein Bericht des Office of the Director of National Intelligence veröffentlicht, der sich mit UAPs befasste. In diesem Bericht wurde festgestellt, dass viele der beobachteten Phänomene nicht leicht zu erklären sind und eine potenzielle Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellen könnten. Der Bericht nannte jedoch keine definitiven Beweise für außerirdische Technologien und erklärte, dass die Mehrheit der Phänomene durch bekannte Technik, durch technologische Fehlfunktion oder durch ausländische Spionagegeräte erklärt werden können. Dennoch führte die Veröffentlichung dieser Akten zu einer breiten öffentlichen Diskussion und forderte eine stärkere Transparenz in Bezug auf die Erforschung unbekannter Luftphänomene. Dennoch bleibt die Vorstellung, dass Aliens bereits die Erde besucht haben, im Bereich der Spekulation. Was denkt ihr denn? Glaubt ihr, dass wir...
Du? Ich möchte das diesmal nicht. Ich möchte nicht, dass die ihre Geschichten mit uns teilen.
Lass das einfach.
Ich möchte das nicht. Außer ihr sagt einfach nur, nee, die gibt's nicht. Und zwar aus dem und dem Grund. Das finde ich dann schön. Das könnt ihr gerne machen. Aber erzählt mir bloß nicht irgendwas, was ihr erlebt habt. Bitte
nicht. Das ist jetzt so wie, denke nicht an einen rosa Elefanten. Ne? Erzählt uns nicht von euren UFO-Sichtungen.
Ja, bitte. Aber dieses ist voll ernst gemeint.
Ich bin mal gespannt. Ja, aber wie ist es denn bei euch? Glaubt ihr, dass wir alleine sind? Glaubt ihr, dass irgendwo da draußen intelligentes Leben existiert? Oder dass die Außerirdischen schon lange hier sind? Findet ihr die Vorstellung unheimlich? Oder findet ihr vielleicht die Hypothese viel unheimlicher, dass wir ganz alleine im großen, weiten Universum sein könnten? Ich sag jetzt nicht, dass ihr es uns in den Kommentaren verraten sollt, aber denkt einfach mal für euch darüber nach.
Dankeschön.
Ja, Nadine, möchtest du mir denn erzählen, was du zu dem Thema denkst? Ob du jetzt daran glaubst, ob du nicht dran glaubst, ob du nach meinem Bericht hier weniger oder mehr dran glaubst?
Also das sind alles Sachen, also die du jetzt am Ende über Aliens erzählt hast, die weiß ich alle. Wie gesagt, ich bin seit klein auf oder von klein auf damit konfrontiert worden. Gott sei Dank, nur ein paar Jahre lang, aber trotzdem, es ist alles hängen geblieben. Ich weiß das alles, ich kenne das alles und ich kenne auch noch viel mehr und... schlimm.
Ein gewisser Erich von D.
Ja, genau. All dieser ganze Kram. Also das, was du jetzt da im Nachhinein erzählt hast, das überzeugt mich natürlich nicht mehr. Und ich bin doch am ehesten noch bei dieser Entführungsfolter-Theorie und dass, ja, der entweder auf dem Berg da schon ein bisschen länger gelegen hat und der, ich habe den Namen leider wieder vergessen.
Alan Godfrey oder Sigmund Adamski?
Nee, der den gefunden hat.
Ach so, Trevor Parker.
Trevor Parker, dass der den entweder nicht gesehen hat oder dass der eben wirklich dann erst an dem Tag da abgelegt worden ist, weil er eben 6 Tage lang gefangen gehalten worden ist. Und diese ganzen anderen Sachen, die danach passiert sein sollen, da glaube ich auch entweder daran, dass die Leute das gerne sehen wollen oder dass sie sowas gesehen haben, aber dass, wie du gerade schon sagst, so Spionagegeschichten irgendwie sind, irgendwelche Experimente mit irgendwelchen Flugobjekten oder so. Und dass es eben in dieser Gegend vorkam und die Leute sich dann was mit Aliens zurechtgesponnen haben.
Könnte natürlich gut sein. Das heißt ja nicht umsonst I want to believe, ne?
Ja.
Ja, bevor wir jetzt zum Ende der Folge kommen, kehren wir aber doch nochmal zurück nach Todd Madden und zu ein paar Alternativtheorien zu Sigmund Adamski, die ziemlich weit hergeholt sind, die ich aber trotzdem nicht ganz außen vor lassen will.
Okay, noch mehr?
Ja, da ist noch einiges. Zum einen ist Todd Madden nämlich nicht nur bekannt für seine UFO-Sichtungen, sondern auch für Poltergeist-Phänomene.
Ach.
Mhm. Die Todd Madden Unitarian Church in West Yorkshire gilt nämlich als eine der am stärksten heimgesuchten Kirchen im Norden Englands. Immer wieder berichten Menschen von gespenstischen Erscheinungen, die sowohl im Kirchengebäude als auch auf dem angrenzenden Friedhof gesichtet werden. Besonders verstörend ist die Geschichte einer geisterhaften Frau, deren Stimme immer wieder gehört wird und zwar auf eine Art, die stark nach, ich übersetze das jetzt einfach mal so, wie es da stand, leidenschaftlichen Geräuschen klingt.
Okay,
vielleicht ist das ja Sigmunds Affäre gewesen.
Siehst du, wir sind doch wieder bei der Affäre.
Ja, und auch auf der Kellertreppe der Kirche soll es nicht mit rechten Dingen zugehen. Besucher berichten nämlich von lauten, unsichtbaren Schritten, die von oben nach unten hallen, ohne dass jemand zu sehen ist. Auch die unheimlichste Geschichte der Kirche dreht sich um einen bösen Poltergeist, der angeblich aggressiv gegenüber Menschen ist. Ein Team von paranormal interessierten YouTubern wagte sich in den Keller, um die Geister herauszufordern. Doch als sie wieder auftauchten, hatten alle 3 mysteriöse Kratzer an den Armen, ohne jeglichen Kontakt zu Wänden oder Gegenständen gehabt zu haben.
Die haben sich da unten gefetzt einfach.
Ja, wollen es nicht sagen, ne? Während ihres Aufenthalts hörten sie zudem 3 laute Schläge aus dem Glockenturm, obwohl sich dort nachweislich niemand aufgehalten hat. Und als sie versuchten, mithilfe eines Ouija-Bretts mit den Geistern zu kommunizieren...
Schlechte Idee.
Haben die auch so gesehen, denn da breitete sich auf einmal ein intensiver Schwefelgeruch aus. Und das ist ja ein klassisches Zeichen für die Anwesenheit böser Geister. Ja, und neben diesen gruseligen Ereignissen in dieser Kirche gibt es zahlreiche weitere Spukphänomene in Todd Madden. Schattenhafte Gestalten, unerklärliche Stimmen, plötzliche Temperaturwechsel, laute Schläge und sogar Tische, die sich wie von Geisterhand bewegen, das alles wurde in diesem Ort eben schon angeblich beobachtet. Ja, also diese Todd Madden Unitarian Church und ihr Umfeld ist also definitiv nichts für schwache Nerven. Und wer weiß, wenn wir jetzt mal an das Übersinnliche glauben, vielleicht wurde Sigmund Adamski das Opfer von einem bösen Geist.
Ja, passt für mich auch nicht. Also nicht, weil ich das jetzt auch nicht glauben will oder sowas, aber das passt für mich alles irgendwie nicht so richtig zusammen. Es kann ja sein, dass es da trotzdem irgendwie spukt in dem Ort oder so, aber das glaube ich nicht.
Ich glaube auch gar nicht mal so, dass Poltergeister so oft Menschen umbringen. Ich glaube, die bringen eher Menschen dazu, andere Menschen umzubringen, ne? Wenn sowas dann extrem wird.
Ja.
Ja gut, aber vielleicht wurde irgendwer dazu animiert, den erklärt aber nicht dieselbe.
Ne? Nee, also ich finde, das passt in dem Fall nicht.
Okay, dann habe ich noch etwas Irdischeres für dich. Und zwar waren in der Nähe von Todd Madden im Jahr 1980 gleich zwei berüchtigte Serienmörder aktiv.
Mhm.
Und zwar wäre da einmal der Yorkshire Ripper. Das ist der berüchtigte britische Serienmörder Peter Sutcliffe, der zwischen 1975 und 1980 in Nordengland mindestens 13 Frauen ermordete und 7 weitere schwer verletzte. Seine Taten versetzten vor allem Yorkshire und Greater Manchester in Angst und Schrecken. Sutcliffe, ein Lastwagenfahrer aus Bingley, griff seine Opfer meist nachts an, oft mit einem Hammer, Schraubenzieher oder Messer. Die meisten seiner Opfer waren Sexarbeiterinnen, doch später tötete er auch Frauen, die nicht in diesem Milieu tätig waren.
Hat er denn aber auch Männer ermordet?
Nein.
Hatte der irgendwas zu tun mit Tierverbrennungen und so?
Nein.
Irgendwelchen komischen Salbenhaare abschneiden, dann war der das auch nicht.
Denke ich auch. Ja, und der zweite Serienmörder, der zu dieser Zeit dort aktiv war, ist Harold Shipman. Er war ein Hausarzt, der zwischen den 70er und 90er Jahren mindestens 250 Menschen ermordet haben soll.
Das gibt manchmal so krasse Fälle mit so vielen Opferzahlen, von denen ich noch nie vorher gehört habe.
Ja, krass, ne?
Ja, auch die Juana Barraza, da hatte ich auch nicht gedacht, dass die 40 Menschen umgebracht hat. Also ich denke mal, also sind auch so hohe Zahlen.
Mhm, ja, das ist unglaublich.
Dass jemand das überhaupt so lange durchziehen kann, auch ohne erwischt zu werden.
Ja, also man weiß bei ihm jetzt, aber Harold Shipman, nicht ganz genau, wie viel er definitiv ermordet hat, weil da kommen diese Dinge ins Spiel, über die wir vorhin schon kurz gesprochen haben, dass so Ärzte, die ihre Patienten töten, ja dann häufig mit irgendwelchen Substanzen vorgehen, die sich nicht so leicht nachweisen lassen, aber bis zu 250 Menschen soll er getötet haben. Und dieser Harold Shipman, der wurde eben in Todd Madden geboren, stammt also von dort. Er war aber vor allem in der Stadt Hyde aktiv, die ein Stück entfernt ist. Das ist nämlich 30 Kilometer ungefähr von Todd Madden entfernt. Ja, und er tötete seine Opfer, das waren überwiegend ältere Frauen, eben durch eine Überdosis von Morphium oder von Heroin und das oft unter dem Vorwand einer medizinischen Behandlung. Ja, denkst du, einer dieser beiden, also den einen hast du ja schon ausgeschlossen, denkst du, Harold Shipman könnte?
Nein.
Nee,
auch nicht.
Ne?
Ich finde das nicht, dass das irgendwie passt.
Ich finde auch, es passt einfach bei beiden überhaupt nicht in das Opferschema rein, wenn es beim einen eben Frauen, auf jeden Fall einfach nur Frauen waren und beim anderen eben seine Patienten. Macht nicht wirklich Sinn.
Nein, nein.
Also einigen wir uns darauf, es war eventuell der unbekannte Verwandte mit der einstweiligen Verfügung.
Genau, also den finde ich am allerwahrscheinlichsten. Meine zweite Theorie ist der Kugelblitz, der komische Substanzen hinterlässt. Und nein, macht keinen Sinn. Also ich glaube, dass da ein Mensch am Werk war, der den entführt hat, gefoltert hat, da abgelegt hat, nachdem der arme Mann an einem Herzinfarkt gestorben ist.
Ja, das wäre natürlich möglich. Aber wie gesagt, der Fall Sigmund Adamski ist nicht geklärt. Und er bleibt bis heute eines der rätselhaftesten Mysterien Großbritanniens. Ein Mann, der ohne ersichtlichen Grund verschwindet, nur um Tage später auf einem Kohlehaufen tot wieder aufzutauchen. Seltsam positioniert mit rätselhaften Verbrennungen auf der Haut. War es ein tragischer Unfall, Vertuschung oder tatsächlich etwas, das über unsere Vorstellungskraft hinausgeht? In Todd Madden, einer Stadt voller dunkler Legenden und rätselhafter Phänomene, scheint nichts unmöglich. Vielleicht wird die Wahrheit eines Tages ans Licht kommen. Oder vielleicht bleibt Sigmund Adamskis Schicksal auch für immer ein Geheimnis. Ja, und das war's jetzt auch mit der heutigen Mystery-Folge Mord hoch 2. Wir hoffen, sie hat euch gefallen.
Auch wenn sie vielleicht ein bisschen alberner geworden ist, aber das musste sein, sonst hätte ich wirklich nicht schlafen können heute Nacht.
Man musste dem Thema ein bisschen gegensteuern. Ja, lasst uns gerne wissen, was ihr über die Folge denkt. Lasst uns aber nicht wissen, was ihr über Aliens denkt. Und damit verabschieden wir uns jetzt auch und sagen bis zum nächsten Mal bei Mord hoch 2.
Tschüss!